Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Gefühle.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und von meinem heutigen Gast habe ich schon ganz viel gelernt, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, nämlich durch seine erfolgreichen Sachbücher. Professor Joachim Bauer ist Arzt, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut. Er hat viel dazu beigetragen, dass wir das Wesen des Menschen besser verstehen. In seinem neuesten Buch »Fühlen, was die Welt fühlt« präsentiert er ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Einfühlung in die Natur. Ein emotionaler Zugang sei die Basis, um sie wirklich nachhaltig zu schützen. Wir wollen über Empathie sprechen, Empathie mit Menschen und mit der Natur. Herzlich willkommen, Joachim.
Ja, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
In dem Buch sprichst du über die positiven Wirkungen, die der Naturkontakt für die Gesundheit und die Seele der Menschen hat. Was war denn ein Erlebnis draußen in jüngster Zeit, das dich berührt hat?
Ich weiß noch, wie ich mit meiner Partnerin, mit meiner Frau im Spätherbst mit dem Fahrrad bei einer Tour, wie wir beide total ergriffen waren von der Schönheit der Herbstbäume im Tiergarten und beide uns darauf hingewiesen haben, wie großartig, wie ehrfürchtig gestimmt uns das macht, diese kleinen Seen, die es im Tiergarten gibt und diese wunderbaren, riesigen Bäume, die herbstlich noch eingefärbt waren, noch tief bis fast Anfang Winter hinein.
Was ist Ergriffenheit? Was ist das für ein Gefühl, was wir da haben?
Ja, also ich habe in dem Buch, was du erwähnt hast, also Fühlen, was die Welt fühlt, ausgeführt, dass dieser Begriff der Ergriffenheit jetzt Einzug auch in die psychologische und in die neurowissenschaftliche Forschung gefunden hat. So ein heiliger Schauer, der einen vielleicht auch ergreift, wenn man irgendwie eine besonders schöne Musik hört. Und die Neuroforscher und die Psychologen, die forschen, die interessieren sich zurzeit sehr für diesen Begriff, weil dieses Gefühl der Ergriffenheit in der freien Natur, also wenn ich zum Beispiel auf einem Berg bin, auf einem 3000er oder 4000er in den Alpen bin und oben das Dach der Alpen überblicke, da kann einen sowas ergreifen. Oder wenn ich an einem Meer, an einem einsamen Bucht, an einem Strand bin und es ist ganz still, oder ich bin in einem Wald und es ist ganz still und man sagt, du, sag mal nichts, hör mal. Einfach nur quasi entweder optisch oder akustisch oder auch vielleicht mit dem Geruch mal die pure Natur irgendwie aufzunehmen. Und da kommen jetzt die Forscher ins Spiel, jetzt zu gucken, was macht das eigentlich mit Menschen? Und da zeigt sich, das tut Menschen enorm gut, dieses Gefühl, eingebettet zu sein in etwas Großes, also zu begreifen, dass wir Menschen Teil eines Universums um uns herum sind. Dieses Gefühl ist ein vorzügliches Antidepressivum. Menschen, die Depressionen haben, denen tut genau dieses einfach in der Natur sein und die Natur meditativ wahrnehmen, denen tut es gut. Es reduziert die Spiegel des Stresshormons Cortisol in unserem Körper. Und es gibt auch verschiedene Messparameter am Herz-Kreislauf, wo man zeigen kann, dass die pure Präsenz in der Natur, also die Exposition, das Ausgesetztsein der reinen Natur, dass das auch dem Herz-Kreislauf-System gut tut.
Ich möchte ein Zitat aus deinem Buch »Fühlen, was die Welt fühlt« hier einbringen. Das Grundleiden des modernen Menschen ist die Entfremdung. Wenn wir jetzt die Gestaltung von Veranstaltungen, also Zusammenkünfte, Menschen kommen zusammen, wie können die so sein, dass diese Entfremdung vielleicht aufgehoben wird oder dass es ein Raum entsteht, wo Entfremdung keinen Platz hat?
Also ich glaube, dass überhaupt, wenn Menschen mit Menschen physisch zusammenkommen und ihre Gegenwart erleben, Entfremdung entgegengewirkt wird.
Reicht es, dass sie einfach in einem Saal sind oder braucht es auch eine bestimmte Anleitung, dass sie sich wirklich begegnen können?
Naja, klar, es ist natürlich viel günstiger, wenn zum Beispiel Plenarveranstaltungen sich abwechseln mit der Arbeit in kleineren Gruppen, weil ich natürlich nur in kleineren Gruppen den anderen oder die andere auch wirklich wahrnehmen und spüren kann. Also wenn ich jetzt mal daran denke, Seminare in achtsamkeitsbasierter Technik, also achtsamkeitsbasierte Meditationstechniken, da haben wir zum Teil Übungen zu zweit gemacht, wo man einfach dem anderen Menschen vis-à-vis gegenüber ist und dann zum Beispiel so Übungen macht, kann ich in dem anderen noch das Kind sehen, der er oder die sie mal war. Das sind Empathieübungen übrigens, was ich jetzt gerade als Beispiel gebracht habe. Und überhaupt eben physisches Miteinander, sei es im Rahmen von Seminaren oder Tagungen, sei es im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen, zum Beispiel Musikveranstaltungen oder Theater. Immer wenn Menschen miteinander was erleben, entsteht Verbindung. Dazu gibt es auch Forschung. Man hat zum Beispiel eine Gruppe von Studenten genommen, denen hat man einen bewegenden Clip aus Schindlers Liste, aus dem Film Schindlers Liste gezeigt. Und jetzt hat man die Gruppe von Studenten in zwei Untergruppen unterteilt und hat bei der einen Untergruppe jedem diesen Clip separat auf seinem Laptop gezeigt, jeder für sich. Und die andere Untergruppe hat gemeinsam auf einem großen Bildschirm diesen Clip geguckt. Und dann hat man mit Methoden, die die Psychologen heute zur Verfügung haben, die Verbundenheit der beiden Gruppen und der beiden Untergruppen untereinander gemessen. Wie stark fühlen die sich, nachdem sie den Clip geschaut haben, als Untergruppe verbunden? Und da hat sich gezeigt, dass diejenigen, die gemeinsam das auf einem Bildschirm gesehen haben, dass die eine ganz massive Verbundenheitsgefühl miteinander entwickelt hatten. Alleine dadurch, dass sie diesen Clip gemeinsam gesehen und gemeinsam Gefühle zur gleichen Zeit erlebt haben, während die anderen, die jeder für sich auf seinem Laptop, die haben überhaupt keine Verbundenheit miteinander gefühlt. Und deswegen ist Kultur so wichtig, weil genau diese Möglichkeit, dass Menschen miteinander was erleben, miteinander Musik hören im Club oder in einem klassischen Konzert oder in einem Popkonzert, miteinander ein Theaterstück ansehen können. Genau das ist das, was die Potenziale der Empathie einer Gesellschaft aktiviert. Wenn wir das menschliche Leben auf eine Isolierung reduzieren, wo jeder praktisch nur über die digitalen Endgeräte Kontakt hat mit der Welt, diese Totaldigitalisierung des Menschen ist ein Empathiekiller.
Wie ist das denn aus neurowissenschaftlicher Sicht zu bewerten, wenn Menschen gemeinsam etwas tun? Das ist ja noch stärker, als wenn sie gemeinsam etwas anschauen.
Das ist genauso erforscht worden. Zum Beispiel wurde da ein Experiment gemacht in einem südwestdeutschen Verlagshaus. Da haben Forscherinnen gesagt, wir laden die ein zu einem Betriebssportstunde, so 2 Stunden die Woche. Und dann hat man der einen Untergruppe gesagt, sie machen die Bewegungen und Bewegungsübungen, die gemacht werden sollten, jeder für sich alleine. Es sind zwar alle in einer Halle, aber jeder macht es für sich. Und bei der anderen Gruppe hat man das synchron gemacht. Das heißt, alle haben sich gemeinsam auf eine bestimmte Weise, wie also eine Performance, bewegt und das miteinander diese Übungen gemacht. Und dann hat man auch danach wiederum gemessen, wie stark hat sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt unter diesen beiden Akteurgruppen. Und da hat sich gezeigt, ein Gemeinschaftsgefühl hat sich nur bei denen entwickelt, die auch synchronisiert gemeinsam das gemacht haben.
Und was passiert da im Gehirn?
Eine Identifikation. Also wir haben im Gehirn Netzwerke für das eigene Selbst und für das Selbst des anderen. Und diese beiden Netzwerke überlappen sich. Wir wissen, wo diese Netzwerke für das eigene Selbst sitzen. Die sitzen im Stirnhirn, das, was die Neurowissenschaftler präfrontaler Kortex nennen, das ist das Stirnhirn. Und da sitzen Netzwerke für das eigene Selbst. Und diese Selbstnetzwerke, die überlappen sich mit den Netzwerken, die wir in unserem Gehirn angelegt haben, um quasi die Identität anderer Menschen in uns abzuspeichern. Die überlappen sich mit dem eigenen Selbst, wohlgemerkt. Und wenn wir jetzt so ein gemeinsames Erleben haben oder eine gemeinsame Aktivität haben, dann wird diese Überlappung gestärkt. Dann wird diese Ich-Du-Koppelung, wie ich das genannt habe, die wird verstärkt. Vielleicht sollte man jetzt noch einen sozusagen Wermutstropfen in diese Geschichte reingießen.
Ich ahne es, die Schattenseiten von Gemeinschaft, oder?
Genau. Also denn jetzt könnten ja einige kritische Geister mit Recht sagen, also da redet der Herr Bauer ganz schön daher und romantisiert die Gemeinschaft. Nein, das tut er nicht, sondern im Gegenteil, ich weise darauf hin, wenn Menschen gemeinschaftlich unterwegs sind, dann heißt es nicht, dass der Mensch immer gut im moralischen Sinne auf der Reise ist, sondern wir kennen ja alle, gerade aus der deutschen Geschichte, dass Gemeinschaften auch fürchterlich sein können. Also in Reih und Schritt zu gehen.
Und immer dann, wenn die eigene Identität über die Identität der anderen gestellt wird, oder?
Ja,
die Identität der anderen abgewertet werden, weniger
oder
recht.
Umgekehrt, dass die Identität der Gemeinschaft über die individuelle Identität gestellt wird. Zum Beispiel, wenn dann so Sprüche rauskommen, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das ist die dunkle Seite der Überhöhung der Gemeinschaft. Andererseits Narzissmus, also denken wir an den Trumpismus jetzt in den Vereinigten Staaten, dass einer, ein Verrückter, sein persönliches Befinden quasi so überhöht, als wäre damit das Befinden der Nation gleichgeschaltet. Ich bin alles und die Bevölkerung ist nichts. Das wäre das andere Extrem. Das heißt also, zwischen Individualität und zwischen Gemeinschaft besteht ein Spannungsverhältnis.
Ich fände es spannend, was du gesagt hast, eben zum gemeinschaftlichen Tun, zur Synchronizität. Was sind noch Bedingungen, die Empathie fördernd sind, wenn Menschen in einem Raum zusammen sind? Also ich habe bei dir gelesen, dass zum Beispiel der Blickkontakt ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wir erfahren gerade alle in diesen Corona-Zeiten, wenn wir in einer Zoom-Sitzung nach der anderen sitzen, dass wir entweder in die Kamera gucken können oder wir gucken den anderen in die Augen. Aber beides gleichzeitig, das geht halt nicht. Also ja, genau. Wie wichtig ist Blickkontakt und vielleicht auch noch andere körperliche Bedingungen des analogen Zusammenseins?
Genau, das ist das eine, dass wir zu schätzen wissen, dass wir überhaupt noch wie über Zoom oder über Team und andere Programme miteinander in Kontakt kommen können. Das andere ist, dass diese digitale Art des Miteinander in Kontakt kommens dieses physische Beisammensein nicht ersetzen kann, dass es da noch etwas gibt, was immer auf der Strecke bleibt und was wir aber tatsächlich auch brauchen, nämlich, dass wir den anderen physisch wahrnehmen und ihm in die Augen oder ihr in die Augen schauen können, dass wir uns auch berühren können, dass wir uns bei der Begrüßung oder Verabschiedung, auch wenn wir wollen, umarmen können oder mal die Hand auf den Unterarm des anderen legen können, wenn wir von was ergriffen sind oder so. Und das ist nicht ersetzbar.
Warum aus neurowissenschaftlicher Sicht nicht?
Also der Blickkontakt auf der Sinnesebene, nämlich auf der Ebene des Sehens, wird diese Ich-Du-Koppelung hergestellt, von der ich sprach. Wenn ich einem anderen Menschen in die Augen blicke, wenn ich Augenkontakt habe, dann wird diese Überlappung zwischen ich und du, die wird verstärkt. Und wir können das am besten sehen beim Säugling. Der Säugling startet frisch geboren ohne ein Selbstnetzwerk. Das wissen wir aus neurowissenschaftlicher Forschung, dass der Säugling zwar Gefühle hat, er kann schon Wohlbefinden und Schmerz erleben, also sich gut oder schlecht fühlen, aber ein Selbst, also so ein Wissen, wer er oder wer sie ist, das haben wir beim Säugling noch nicht, weil nämlich die Teile des Gehirns, wo sich dann später im Lauf der ersten Lebensjahre die Selbstnetzwerke einnisten werden, dieser Teil des Gehirns ist bei der Geburt noch unreif. Das heißt, das Selbst des Säuglings muss sich erst entwickeln. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich das? Wie kommt das Selbst ins Kind? Und das Selbst kommt ins Kind, ins Kleinkind, über die spiegelnden Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson. Und die wichtigste kommunikative Straße zwischen Säugling und Bezugsperson ist der Blickkontakt.
Und kann man sagen, dass das Ich, jetzt am Beispiel Säugling, am Du entsteht?
Ja, genau. Das ist deswegen richtig, auch aus neurowissenschaftlicher Sicht richtig, weil der Säugling merkt, ich gebe Lebensäußerungen von mir, also ich bin entweder glücklich und gluckse vor Glück oder ich schreie, weil ich mich schlecht fühle. Und jedes Mal, wenn ich etwas mache, so empfindet der Säugling, reagiert da jemand da draußen auf mich. Ich kriege eine Resonanz. Das, was ich mache, führt bei meiner Bezugsperson zu einer Resonanz. Und die Art, wie die Bezugsperson auf mich als Säugling reagiert, die nehme ich als Säugling ja wieder wahr. Das kehrt zu mir zurück und gibt mir eine Auskunft, wer ich bin. Das heißt, ohne den anderen kriege ich überhaupt kein Gefühl dafür, dass ich bin.
Das ist das Zusammenspiel zwischen Empathie, Resonanz und dieser Ich-Bildung.
Genau. Und das brauchen wir lebenslang.
Wenn ich das jetzt auf Veranstaltungen, auf das Zusammensein von Menschen, auf so temporäre Gemeinschaften beziehe, frage ich dich mal, du bist bestimmt auch auf verschiedenen, vielen Veranstaltungen gewesen, Kongressen, Tagungen. Erlebst du die dann als Resonanzräume oder erlebst du auch Räume, wo Menschen zusammenkommen, wo die Resonanz eher stumm ist?
Also ich erlebe bei meinen Auftritten, wenn ich das mal so sagen darf, eine ganz starke Resonanz und zwar in beide Richtungen. Wenn ich also zum Beispiel anfange, ein Impulsreferat zu halten, dann merke ich ganz stark, wie meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie die drauf sind. Das sehe ich an der Körpersprache, an der Art, welche Haltung sie im Stuhl haben, in ihren Stühlen haben oder die Art, wie sie auf mich blicken, an ihren Gesichtern merke ich das. Das heißt, durch mein Impulsreferat, durch mein Sprechen löse ich in meinen Zuhörerinnen und Zuhörern eine Resonanz aus. Und das, was sie dann zeigen als Resonanz, ihre Körpersprache vor allem, kehrt zu mir zurück und macht was mit mir. Und wenn wir dann in kleineren Gruppen arbeiten, entstehen nochmal Resonanzen, die noch viel stärker noch jetzt oft sind als die Resonanz zwischen einem Vortragsredner und seinem Publikum. Und ich spüre auch, wenn keine Resonanz ist.
Woran merkst du das? Also so, ja. Du hast gesagt, an den Blicken, was genau sieht man dann, ob es lebt, die Resonanz, oder ob sie verstummt?
Naja, die Aufmerksamkeit, die einem entgegengebracht wird, die zeigt sich ja wiederum an körpersprachlichen Zeichen.
Zum Beispiel?
Also am Blickverhalten. Wenn man nicht angeblickt wird, sondern wenn die Leute mehrheitlich irgendwie wegblicken, aufs Handy blicken oder zur Tür blicken. Das ist so ein Blick, ich würde eigentlich gerne rausgehen oder so.
Schon den Fluchtweg.
Ja, genau. Oder sagen wir mal die Spannung, die in den Körpern drin ist. Und es gibt Tageszeiten, wo die Resonanz schlechter ist, nämlich zum Beispiel zwischen 2:30 und 4:00.
Sogenannte Suppenkoma.
Ja, genau. Also diese Zeit nach dem Mittagessen, da wo die südlichen Länder ihre Siesta haben, da haben wir einen zirkadianen Rhythmus.
Was heißt das?
Also wir haben ja für das Fitsein haben wir vor allem das Hormon Cortisol, das macht uns fit. Und dieses Cortisol ist morgens, am frühen Morgen sehr hoch im Körper, nimmt dann eben bis etwa 1:30 rum ab und hat dann ein Tal bis 4:00 und steigt dann am späten Nachmittags nochmal an.
Also da sollte man doch eigentlich, Veranstaltungen in diesem Rhythmus auch dann stattfinden.
Ja, genau. Lassen. Und wenn ich eben eingeladen werde und dann, es heißt ja, wir haben Sie eingeteilt, 13:30 Uhr oder 14 Uhr ist Ihr Vortrag, dann sage ich immer, das geht gar nicht. Weil ich weigere mich in dieser Zeit, wo ich weiß, dass die zirkadiane Rhythmik meine Zuhörerinnen und Zuhörer müde macht und wo sie dann auch mir nicht richtig zuhören können, da weigere ich mich überhaupt aufzutreten.
Ich spreche mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer. Du sagst, dass die Empathie für andere Menschen und Empathie für die Natur auch zusammenhängen, dass es da einen engen Zusammenhang gibt. Wie ist der neurowissenschaftlich zu erklären?
Eingangs hast du mich ja gefragt nach diesem Gefühl der Ehrfurcht. Und wenn wir das nochmal anschauen, ist es ja eigentlich ein emotionaler Zustand, wo wir eine ganz große Offenheit haben, also wo wir die Eindrücke auf uns wirken lassen und jetzt mal so ganz passiv uns dem aussetzen, was kommt darüber von der Natur zu mir. Also ist ja auch ein Zustand ganz großer Rezeptivität, etwas auf sich wirken lassen. Und wenn wir jetzt das mal übertragen auf die Begegnung mit einem anderen Menschen, dann sind wir eigentlich ganz nah schon bei dem, was man als Empathie bezeichnet, nämlich als einen Zustand der Offenheit, wo ich einen anderen Menschen ohne Vorurteile auf mich wirken lasse. Also mal so, wie wenn ich ihn zum ersten Mal gesehen hätte. Weil wir ja in der zwischenmenschlichen Begegnung, vor allem im zivilisatorischen Stress, nutzen wir uns gegenseitig als Menschen ab. Also Paare, die sich schon jahrelang kennen, ja, also ich weiß, wer meine Frau ist, ich weiß, wer meine Freundin ist, ich weiß, wer mein Freund ist. Das heißt, wir haben so Routine-Resonanzen, die sich zunehmend abwetzen und entwertet werden, die nichts mehr taugen.
Und diese Offenheit wirkt dem entgegen?
Und eine Übung, die man im Bereich der Achtsamkeitsübungen macht, ist, dass man immer wieder mal diese ursprüngliche Offenheit wiederherstellt. Also, dass man sagt, Mensch, ich guck mal auf meine Partnerin oder auf den Partner, so wie wenn ich sie oder ihn noch nie gesehen hätte. Also wieder ganz frisch, praktisch ehrfürchtig auf mich wirken lassen. Und was ist das eigentlich für ein Mensch, der da neben mir lebt? Und das ist einerseits im familiären Feld wichtig, das ist wichtig am Arbeitsplatz, dass ich mal sage, mit welchen Menschen arbeite ich hier zusammen, dass ich also nicht die Routineannahmen, die vielen Vorurteile, die ich habe, jeden Tag wieder neu reproduziere. Und das ist zum Beispiel auch wichtig in der Schule. Gute Lehrer sind die Lehrer, die erkannt haben und für sich auch wahr machen, dass Unterrichten vor allem Beziehung ist. Und da ist es ja so, dass da zum Beispiel auch sich in der Lehrkraft eine Meinung bildet über jeden Schüler. Ja, der ist der, der immer Unsinn macht. Der ist der, der immer mitmacht. Der andere, der ist aggressiv und so weiter.
Also und dann verhalten die sich auch so, oder?
Ja, genau. Also meine Routine-Resonanz fördert, dass dieses Kind in der Tat immer mehr so wird, wie ich glaube, dass es ist. Wenn ich ganz konkret zum Beispiel die Annahme habe, ein Schüler sagt immer was Dummes, er weiß nicht und seine Antworten sind geprägt von Blödheit. Diese Wahrnehmung, die ich von diesem Kind habe, spürt das Kind. Das Kind spürt, dass ich keine Achtung, keinen Respekt vor seinen Möglichkeiten habe. Das führt dazu, dass dieses Kind tatsächlich unter seinen Möglichkeiten bleibt. Resonanzen zwischen Menschen sind nicht nur irgendeine verblasene Fantasiegeschichte, sondern Resonanzen haben die Wirkmacht, aus einem anderen Menschen das zu machen, was ich glaube, wer er sei. Dieses Wechselspiel, also zwischen in Resonanz sein und sein eigenes Selbst entwickeln, dieses Wechselspiel geht lebenslang weiter, in der Schule, in der Familie, in der Partnerschaft und am Arbeitsplatz.
Wäre es nicht gut, diese Offenheit, diese offene Begegnung mit dem anderen, den ganz neu zu sehen, auch in diesen temporären Gemeinschaften, als die ich so Kongresse, Tagungen, Meetings sehe, dass man das auch anleitet? Kann man das da üben?
Absolut. Also das ist eine der Arbeitsweisen der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, diese berühmte Mindfulness, MBSR abgekürzt. Das Denken und das Nachdenken kann einen Anstoß geben. Und zwar gerade, wenn wir zum Beispiel bei einer Tagung mal dieses Thema der Routineresonanz, also des routinemäßigen Reagierens auf andere Menschen, ah ja, der sieht so und so aus, der erinnert mich an meinen Vater, wahrscheinlich ist er auch der gleiche schwierige Mensch wie mein Vater. Oder die sieht so lieb aus, die hat Augen wie eine andere Frau, die ich mal kannte, die so liebevoll war. Also dann ist die sicher auch so liebevoll. Das sind Routinen, die können stimmen, die können aber auch völliger Käse sein. Und anstatt sich in solchen Routinen zu bewegen, mal den anderen so frisch anzugucken, den Versuch zu machen, den anderen oder die andere frisch anzugucken, so als hätte ich sie oder ihn noch nie gesehen. Und wirklich mal zu überlegen, was ist das für ein Mensch, ihm alle oder ihr alle Möglichkeiten zu lassen in meiner Wahrnehmung, also quasi in so einen Urzustand des ehrfürchtigen Staunens reinzukommen, staunen. Dann öffnen sich, wenn ich diesen gedanklichen Anstoß in einer Veranstaltung mal gebe und sage, lass uns mal das versuchen, dann können die Teilnehmenden das auch ausprobieren und dann tatsächlich entdecken, was sie bei dem anderen noch nie entdeckt haben.
Du sprichst in dem Buch Fühlen, was die Welt fühlt, auch über die Gefahr, in der eigenen Gruppenidentität stecken zu bleiben und andere Menschen eben auch in so Schubladen einzuordnen und betonst die Wichtigkeit, diese eigene Blase auch mal zu verlassen und mit Menschen in Kontakt zu treten, die so ganz anders sind. Also brauchen wir bei Veranstaltungen viel mehr Vielfalt, viel mehr Diversity, viel mehr Mischung mit Menschen, die eben nicht genauso sind wie ich selbst.
Gruppen sind ja einerseits was ganz Wunderbares, weil wir dann merken, wir sind nicht alleine in der Art, wie wir denken und fühlen oder wie wir handeln. Das ist sozusagen der Wohlfühlfaktor der Gruppe. Die dunkle Gegenseite ist, dass in der Gruppe sich natürlich vor allem die finden, wiederfinden und zusammenfinden, die sagen, ja, wir alle denken so, fühlen so. Und dieses dann miteinander in so einer Gruppe zusammenzukleben, das schränkt den Freiheitsraum jetzt ein. Wir sind jetzt festgelegt. Ich schwärme für Bayern München und dann ist klar, ich kann dann nicht mehr die anderen Vereine der Bundesliga vorurteilsfrei sehen. Ich bin wie in so einer Art Meinungsgefängnis drin. Jetzt den Zauber vom SC Freiburg zu entdecken, das geht jetzt nicht mehr. Oder mal für Borussia Dortmund zu schwärmen und zu sagen, ah, die haben ja auch tolle Spieler. Das ist jetzt eingeschränkt. Und das, was ich jetzt am Beispiel des Fußballs gezeigt habe, das gilt jetzt für alle Lebensbereiche. Das heißt, wenn ich in eine bestimmte Gruppe reinkomme und sage, ja, hier bin ich zugehörig, dass ich jetzt andere Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, dass ich in Gefahr bin, dass ich diese anderen Menschen als weniger wert ansehe oder weniger interessant ansehe.
Und wie kann man Menschen dann ermutigen, mal rauszutreten aus dieser gefangennehmenden Gruppenidentität? Wie geht das?
Entweder, dass ich mir genügend Raum in meinem Leben lasse, wo ich mich alleine wahrnehme, dass ich mal ganz gucke, wer bin eigentlich ich? Da kann ich praktisch rauskommen aus so einem Gefangensein in Gruppen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sage, ich verschreibe mich nicht völlig an Gruppen, an eine Gruppe, sondern ich bin ein Mensch mit vielen Seiten. Wenn ich ins Stadion gehe, dann bin ich Fußballfan, aber ich habe auch noch andere Dinge, die mich politisch oder kulturell interessieren und immer wieder auch in Frage zu stellen, rutsche ich da jetzt zu stark rein? Ich kenne Arztkollegen, die können nur noch von der Medizin reden. Das ging mir sowas von auf den Senkel, dass ich dieses Gefängnis so gespürt habe, dass ich mir unter meinen Freunden immer Leute gesucht habe, die gerade aus den Feldern außerhalb der Medizin waren. Also das heißt, einfach zu schauen, dass man sich nicht völlig einer einzigen Gruppenidentität ausliefert und dann außer dieser Gruppenidentität nichts mehr bleibt im Leben.
Du hattest schon angesprochen, wir Menschen pendeln ja zwischen zwei Grundbedürfnissen. Mal ist es uns wichtig, dazu zu gehören, zu Gruppen. Das ist das Thema Verbundenheit, Zugehörigkeit. Und mal ist es uns ganz wichtig, autonom zu sein, die eigenen Wege zu gehen. Was kann bei diesen Grundbedürfnissen, zwischen denen wir pendeln, was kann da auch schiefgehen? Also zum Beispiel Ausgrenzung.
Also bei Ausgrenzung aus der Gemeinschaft, also auch bei einer Nicht-Zugehörigkeit, die mir zugefügt wird als Erfahrung, da reagieren die Schmerzsysteme des Gehirns. Das heißt, unser Gehirn nimmt soziale Ausgrenzung durch andere Menschen genauso wahr, wie wenn mir jemand wehtut, körperlich wehtut. Und die Folgen sind entsprechend. Also wenn mir jemand körperlich wehtut, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange an zu weinen und wird depressiv oder ich wehre mich und wird aggressiv.
So Rückzug oder Kampf.
Genau. Und das ist bei sozialer Ausgrenzung auch so. Das heißt, die soziale Ausgrenzung aktiviert die Schmerzsysteme im Gehirn und die Folge ist, dass jemand entweder voll in die Depression geht und das Gefühl hat, ja, ich bin schlecht, die anderen mögen mich nicht, oder eben Wut kriegt und sagt, gegen diesen Schmerz wehre ich mich.
Und wie ist es bei dem anderen Phänomen, also wenn man sozusagen so zwangseingemeindet wird, auch bei Veranstaltungen ist das ja manchmal so, müssen jetzt alle mitmachen, wir sind jetzt hier alle zusammen, soll keiner aus der Reihe tanzen, was geht da im Hirn ab?
Also neben der Zugehörigkeit als Grundbedürfnis hat der Mensch auch ein weiteres Grundbedürfnis, also Freiheit, sich bewegen zu können. Bei Kindern sehen wir das noch am meisten. Kinder wollen sich bewegen, wohin sie wollen. Also und zwar nach eigenem Geschmack. Sie wollen unruhig sein. Das ist ein Grundbedürfnis. Und bei Erwachsenen ist es das Bedürfnis, selbst zu bestimmen, was ich jetzt mache oder wohin ich mich bewege oder was ich denke. Also eine Autonomie auch zu haben. Und wenn die eingeschränkt werden soll, das können wir ein Stück weit hinnehmen, wenn es darum geht, dass wir sozial verträglich uns einordnen. Aber wenn die Autonomie über eine gewisse Schmerzgrenze hinaus beeinträchtigt wird, dann führt das eben zu Wut, zu einem Gegenreflex. Und deswegen sind Veranstaltungen, wo quasi zu stark zugegriffen wird auf die Teilnehmer, also wir alle wollen jetzt das und das oder müssen jetzt der und der Meinung sein, das führt dann dazu, dass entweder eine Revolte kommt, dass Widerspruch kommt oder dass Leute die Veranstaltung verlassen.
Also mir ist als Moderator oft aufgefallen, wenn ich auf der Bühne stehe, dass die erste Reihe in Veranstaltungen, dass die frei bleibt und sich die Menschen nicht nach vorne setzen. Also wollen die schnell flüchten können, wenn es blöd wird? Oder was geht da im Kopf ab?
Ja, ich glaube, dass diese Tendenz, sich nicht in die erste Reihe oder in die ersten Reihen zu setzen, den Wunsch ausdrückt, erst mal zu gucken, was kommt hier auf uns zu und sich dadurch, dass man weiter hinten sitzt, die Möglichkeit offen zu halten, ohne großes Aufsehen gehen zu können. Und erst wenn sie wissen, das, was uns jetzt da erwartet, ist auf jeden Fall gut und wird mir gefallen, dann werden sich die Leute auch auf die ersten Plätze setzen.
Das bringt mich zu der Frage, die Menschen kommen dann offensichtlich nicht nur mit Neugier und Wissensdurst zu einer Veranstaltung, sondern auch mit Angst. Zum Beispiel Angst, dass es überfordernd werden könnte, Angst, dass es langweilig werden könnte.
Ja klar, weil wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, kann die ja eine ganz unterschiedliche Erfahrung für mich sein. Das kann eine mitreißende Sache werden und mich bewegen und mich erfüllen. Und das kann etwas werden, was mich langweilt, was ich sowieso schon kenne oder auch was mir Inhalte bietet, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Ich glaube, das ist das Natürlichste der Welt.
Letzte Frage, Joachim. Wir sprachen über Verbundenheit und Freiheit, über Zugehörigkeit und Autonomie. Hast du einen Tipp, wie Veranstaltungen so konstruiert sein können, dass Menschen in diesem Spannungsverhältnis für sich etwas Gutes finden können, dass sie so konstruiert sind, dass sie sowohl die Verbundenheit erleben können, aber auch sich für sich zurückziehen können, wenn das andere Bedürfnis stärker wird?
Der erste Rezeptvorschlag, den ich jetzt als Antwort geben würde, wäre, dass man zwei unterschiedliche Positionen auftreten lässt bei einer Veranstaltung. Also wenn es Impulsvorträge im Plenum gibt, dass man dann zwei unterschiedliche Meinungen, die müssen sich nicht voll widersprechen, aber zwei unterschiedlich akzentuierte Positionen auftreten lässt. Das ist das eine. Und der zweite Rezeptvorschlag wäre, zwischen Plenum und Kleingruppenarbeit zu wechseln. Also man kann mit Kleingruppen beginnen, dass die Leute erst warm werden miteinander. Man kann aber auch mit dem Impulsvortrag beginnen und dann die Kleingruppen anhand der gegebenen Impulse sich untereinander im kleinen Kreis miteinander in Kontakt kommen zu lassen.
Jetzt habe ich doch noch mal eine allerletzte Frage. In deinem neuen Buch »Fühlen, was die Welt fühlt« sagst du an einer Stelle, dass eine wirkliche Veränderung im Gehirn eigentlich immer nur dann stattfindet, wenn es auch eine Beziehungserfahrung gibt. Was meinst du genau damit?
Also eine Veränderung, was ist denn damit gemeint? Damit meinen wir doch, wenn wir genau nachdenken, eine Veränderung unseres Selbst, in uns selbst. Denn was sich verändern kann, ist ja nur das Selbst. Und dieses Selbst ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern wie wir jetzt in diesem Gespräch ein paar Mal so haben anklingen lassen, dieses Selbst entwickelt sich vom ersten Lebenstag an und lebenslang dann auch weiter.
Bis zum Schluss.
Bis zum Schluss. Das heißt, neue Begegnungen, die ich habe, neue Resonanzen, die auf mich zurückwirken von anderen Menschen, werden mich verändern. Und ohne diese Resonanzen kann es keine Selbstveränderung geben. Das heißt, ich kann nicht mich in eine stille Stube zurückziehen und sagen, jetzt erfinde ich mich neu. Das ist ein Irrtum.
Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass wir tatsächlich uns gegenüber sitzen konnten, nachdem wir beide einen Schnelltest gemacht haben zu Corona und beide negativ waren, dass wir uns in die Augen schauen konnten während des Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Inspiration, Joachim.
Ja, es hat mir Freude gemacht.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.